Herzlich willkommen zum Potenziale-Nutzen-Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchrister. Und wir haben uns heute mal wieder vorgenommen, mit euch gemeinsam Alltagsphänomene durch die psychologische Brille zu betrachten.
Let's go.
Let's go, genau. Und ich habe dir heute eine Frage mitgebracht. Du weißt ja, es ist ja eins unserer bekannten Spiele. Was fragt er heute? Ich bin übrigens mehrfach darauf angesprochen worden, warum ich immer so wenig Fragen beantworte. Dann habe ich gesagt, ich beantworte unglaublich viele Fragen, weil muss ich nur mal den Anteil der Redezeiten angucken, wird völlig klar, dass ich die meisten Fragen beantworte. Wollte ich an der Stelle mal gesagt haben.
Ja, einfach mal in die ersten Podcast-Folgen reinhören. Da gab es zarte Versuche von mir, die auch Fragen zu stellen. Die wurden auch abgewiegelt mit, darüber reden wir jetzt nicht. Das ist die Auflösung oder die Antwort auf die Frage der Hörer, warum du so wenig Fragen beantwortest. Du erklärst viel.
Also es gab tatsächlich auch eine Frage von Birgit, die hat uns eine E-Mail geschrieben und Birgit hat geschrieben, warum Konstantin immer aus dem Nähkästchen plaudert und ob ich eigentlich gar keine Vergangenheit habe.
Ja, weil du clever bist.
Doch, liebe Birgit, ich habe auch eine Vergangenheit und wenn du eine konkrete Frage hast, stell sie. Warte, stell sie.
Stell sie einfach. Stefan wartet drauf.
So. Und zwar möchte ich heute mit dir gerne über Glaubwürdigkeit reden.
Bam.
Da hast du. Und ich möchte das gleich mal ein bisschen semantisch auseinandernehmen und dir die Frage stellen, warum bist du würdig, dass man dir glaubt?
Verdammt, mir fiel jetzt auch was Gutes ein. Jetzt bist du mir in die Parade gefahren. Na gut. Warum ich für dich glaubwürdig? Bin ich für dich glaubwürdig?
Das ist die Frage. Was glaubst du, was dich würdig dafür macht, dass man, respektive ich, dir glaubt?
Na, zum einen siehst du mich, wenn wir uns unterhalten, wenn ich dir irgendwas erzähle. Du kannst also auch schauen, wie meine Körpersprache sicherlich ist.
Okay, also du sagst, okay, der Moment, dass das, was du körperlich zeigst und das, was du sagst, zueinander passt, das ist Glaubwürdigkeit.
Na, ich mach das am Gericht festmachen. Ja, ist eine Aussage glaubhaft, ist das eine. Ist der Zeuge oder der Befragte glaubwürdig, ist was völlig anderes. Deswegen lädt der Richter sicher die Leute auch ein und befragt sie selbst, damit er die Glaubwürdigkeit beurteilen kann.
Also, die Glaubhaftigkeit basiert auf der Sachlage und die Glaubwürdigkeit auf der Person.
Ja, so ganz grob sage ich es das.
Die Glaubwürdigkeit auf dem Ergebnis, was bei der anderen Person ausgelöst wird.
Glaubhaft ist eine Aussage, glaubwürdig beruht auf Würde. Also da brauche ich die Person.
Aber die Würde des Menschen ist doch unantastbar. Das heißt, per se ist doch dann jeder glaubwürdig. Oder ist es etwas im Sinne von, ich bin eine objektive Instanz, wie gut gelingt es dir, dich würdig zu erweisen, deine eigenen Worte?
Na, ich behaupte mal, nicht alle Menschen verhalten sich würdevoll. Auch wenn die Würde des Menschen unantastbar ist.
Also konsistent im Sinne von, das, was sie sagen, passt auch zu dem, was sie sagen. Also wie sie es sagen, passt dazu, was sie sagen.
Ja, auch wie sie sich dabei verhalten.
Hm. Okay, und wenn ich dich dann nicht sehe, sinkt dann deine Glaubwürdigkeit?
Schwierig. Macht vielleicht auch noch die Tonlage aus oder wie lange du mich kennst, wie gut du mich kennst.
Also so im Durchschnitt sind ungefähr 7% unserer Aussage ja nur, oder ich sag mal, unsere Glaubwürdigkeit resultiert zu 7%, 5-7% aus dem, was wir sagen, also aus dem Ratio. Der Rest ist tatsächlich Tonlage, Intonation, Mimik, Gestik.
Und nonverbal, sind wir wieder bei Kommunikation.
Nonverbal, paraverbal, also alles, was quasi über die Semantik hinausgeht. Und da deshalb tatsächlich die Frage, wenn ich jetzt blind wäre, würde dann deine Glaubwürdigkeit sinken, steigen oder gleich bleiben?
Das glaube, du würdest dich einfach auf die Tonlage zum Beispiel stärker fokussieren als in dem Fall ja auf mein Antlitz.
Okay, wenn du jetzt also sagst, Mensch, du bist wirklich schön und du sagst das sarkastisch. Setzt das voraus, dass ich dich in der sarkastischen Situation kenne, um es als sarkastisch wahrzunehmen? Also du könntest es ja mal authentisch sagen.
Du bist ein wirklich richtig schöner Mann.
Toller Typ.
Geiler Kollege.
So, war das, liebe Hörerinnen und Hörer, war das jetzt schon Sarkasmus? Wir werden es nicht rausbekommen, weil Sie Konstantin ja nicht sehen in der Situation. Aber tatsächlich, nochmal zurück, muss ich deine Art des Sarkasmus kennen, um dich glaubwürdig zu erleben?
Nö.
Okay. Also.
Es würde dir helfen, wenn du mich kennst, damit vielleicht besser umzugehen mit meinem Sarkasmus.
Also Glaube ist ja so eine Art prozentualer Zustand. Also 100% wir wissen, 100 minus x ist Glauben.
Hm?
Statistisch gesehen. Ja? Hm.
Also statistisch gesehen.
Statistisch gesehen. Ich glaube, jeder Kleriker würde an dieser Stelle völlig ausrasten.
Naja, die E-Mails beantwortest du.
Genau. Also an der Stelle, nehmen wir es mal statistisch gesehen, also 100 minus x wäre quasi Glauben. Was tun wir jetzt in unserer Gesellschaft, damit unsere Glaubwürdigkeit zunimmt oder abnimmt? Oder nicht in unserer Gesellschaft, was brauchst du von deinem Gegenüber, damit er glaubwürdig ist? Und warum lässt das so nach? Also warum hat das Wort einfach keinen Bestand mehr?
Na, für mich gibt es einen Zusammenhang zwischen einer Aussage, die du triffst, und einer Handlung. Wenn das in dieselbe Richtung geht, steigt deine Glaubwürdigkeit. Also, wenn du sagst, ich engagiere mich sozial und ich sehe dich dann auch mal, oder ich finde, keine Ahnung, ein Foto auf irgendeiner Internetseite oder ich weiß, du hast eine Patenschaft und ich finde dafür Belege, dann steigt die Glaubwürdigkeit. Wenn ich dich nicht kenne, und du sagst, ja, ich bin total toller Rennfahrer, ja. Keine Ahnung, ob das stimmt.
Und ist die Glaubwürdigkeit denn jetzt etwas, was man auch als Bonus, als Vorschuss im Vorfeld geben kann? Oder ist das etwas, was man sich stückweise erarbeiten muss? Was denkst du?
Ja, das kommt jetzt sicherlich auf den Bereich drauf an, ne? In der Politik sozusagen, nach einer Bundestagswahl, hat man, glaube ich, mehr Vorschusslorbeeren, ja, wo alle sagen, na gut, vielleicht wird das ja was. Mhm. Und ich behaupte, da nimmt die Glaubwürdigkeit mit der Zeit ab. Mhm. Ja, am Ende sind die meisten unzufrieden und sagen, also alles, was versprochen wurde oder vieles, ist gar nicht eingehalten worden, ist völlig anders gekommen. Das kommt drauf an. So. Aber ich glaube, also, oder anders, in der Politik oder für Marken oder für Unternehmen, für Journalisten, für Influencer ist Glaubwürdigkeit ein hohes Gut.
Ich möchte mal eine ganz andere steile These dazu aufstellen. Ich glaube, der Mangel an Glaubwürdigkeit resultiert aus einer gesellschaftlich unangemessenen Erwartungshaltung.
Okay, da gebe ich dir jetzt ein Beispiel und daran kannst du es vielleicht erklären. Mhm. Wir nehmen Influencer. Mhm. Wenn Influencer, sagen wir, 2000 Follower haben, an die mir sagen, ich habe mir jetzt eine Flasche Maggi gekauft, das ist einfach super lecker.
Ja? Was hast du denn?
Eine Flasche Maggi, ich nehme mir bewusst ein blödes Beispiel. Ja.
Eine Flasche Piep, Gewürzsoße.
Ne, wir dürfen das Produkt auch nennen Maggi. Wir machen ja keine Werbung für Maggi.
Nein, machen wir ja nicht.
Und dann gibt es einen Influencer, der hat 2 Millionen Follower. Und er sagt, also, seit ich Maggi habe, ja, schmeckt.
Wurstersoße.
Ja, genau. Oder Wuschester, ja. Wurster.
Wurstersoße. Wurzener Soße. Wir sind ja hier in Leipzig. Ich plädiere für Wurzener Soße.
Seitdem schmeckt das viel besser.
Ja.
Dann glaube ich dem das nicht zwingend, weil ich mir dachte, du pass auf, der hat riesen Reichweite. Vielleicht ist das Unternehmen an ihn herangetreten, hat gesagt, hey, du würdest gut passen, deine Zielgruppe im Übrigen auch. Wir hätten ja auch noch 5,80 Mark für dich rumliegen. Und jemand, der vielleicht 50 Follower hat, sich hinstellt, sagt, ohne Mist, wollte ich einfach nur mal sagen, ich liebe Maggi-Sauce. Ich stehe total drauf. Ich mache mir das aufs Brot, auf den Käse.
Du wirst wirklich ein Typ mit Geschmack.
Ja, genau. Dem glaube ich das vielleicht sogar noch eher. Ich sage, ja gut, der steht halt total auf den Käse. Der hat keinen monetären Vorteil, der hat keine Reichweite, der, weißt du?
Ja, aber jetzt nimm noch mal diesen Unterschied. Der eine sagt, wow, ich fahre total auf Wurzener Soße. Ich denke, Wurzen wird uns danken. Und Maggi-Soße ab. Warum glaubst du dem weniger, Wurzener Soße, warum glaubst du dem weniger als der sagt, oh ey, Maggi ist es und ich mach's mir aufs Brot, ich tröpfel's mir in Salat, über den Salat drüber.
Das ist zu kompliziert jetzt. Weil jetzt haben wir Wurzener Soße und Maggi-Soße. Lass uns bei einer bleiben und erklär es mir nochmal.
Also, ich glaube, in der Verhaltensökonomie gibt es ja diese vielen verschiedenen Fehler, ne? Confirmation Bias oder diese Idee, dass wenn viele Menschen das auch schon gesagt haben, die können sich ja nicht alle irren, also das Dass man dann eher dazu neigt, ihm zu glauben. Und ich glaube, dass diese Erwartungshaltung im Sinne von, ich glaube, dass jemand, wenn er sich hinstellt in der Öffentlichkeit, in den sozialen Medien, sowas postet oder sowas schreibt, dass der sich auch überlegt haben wird, was er da postet und was er da schreibt. Einfach, weil du es tun würdest oder weil ich es tun würde. Und ich glaube, der Verlust von Glaubwürdigkeit resultiert aus dieser Erwartungshaltung. Also du hast die Erwartung, dass das sinnhaft ist, was da gezeigt wird. Die hat aber kein anderer. Die viele Influencer, viele Leute, die was posten bei TikTok, bei Insta, bei weiß der Geier, einem dieser Medien, die machen das aus reinem Spaß und Freude. Die haben überhaupt nicht die Erwartungshaltung oder den Anspruch, dass das valide ist, zuverlässig ist, überprüft ist, Sinn macht. Und die würden sich total wundern, wenn du sagst, ey, ihr habt total an Glaubwürdigkeit verloren, weil ihr habt da so einen Quatsch gepostet, was totaler Unsinn ist. Und die sagen, was hast denn du, wie bist denn du drauf? Also ich glaube, dieser Verlust von Glaubwürdigkeit hat eher etwas damit zu tun, dass wir eine unterschiedliche Erwartungshaltung an die Bedeutung des Wortes haben.
Na, jetzt hast du aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, gesagt, also die Influencer haben den ganzen Tag nur Spaß und was sie da auch alles posten, das machen die einfach nur, weil die gute Laune haben. Warum leben dann manche davon?
Na, nee.
Nicht nur wegen der guten Laune.
Dann muss ich es vielleicht nochmal...
Advertisements.
Ja, muss ich es vielleicht nochmal korrigieren. Ich glaube, dass der Verlust oder der Zugewinn an Glaubwürdigkeit, die der gegenüber hat, ganz stark von deiner Erwartungshaltung abhängt.
Meinem Anspruch sicherlich genau. Auch an denjenigen.
Na genau, klar. Und du sagst, naja, okay, das ist halt ein Typ, der postet da was, da weil er ein paar Produkte vertickern will, dann ist dir auch egal, ob er das Video vorwärts oder rückwärts abgespielt hat. Wenn du aber sagst, Mensch, das ist einfach jemand, der ist sich bewusst, dass da junge Menschen zugucken, der ist sich bewusst, dass junge Menschen die eigene Ernährung, den eigenen Drang an Bewegung, die eigene Art und Weise Sport zu treiben, möglicherweise daran ausrichten, was der für einen Unsinn da verzapft, dann würde er das nicht tun. Und deshalb glaube ich, dass diese Glaubwürdigkeit eben sehr, sehr stark von deinem eigenen Anspruch abhängt.
Ja klar, wenn Nachhaltigkeit für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
Wie kommen Sie denn auf Nachhaltigkeit?
Darf ich alles sagen?
Du darfst alles sagen.
Ein wichtiges Thema für mich ist und dann stellt sich da einer hin und sagt, also pass auf hier, so ein, keine Ahnung, Rucksack von Marke XYZ, einem der ganz großen Weltkonzerne, ja, oder Nestle. Ja, kann man ja trotzdem nennen. Ja? Irgendein Eistee für Nestle ist was total Feines, Gesundes und generell Spitzenunternehmen. Dann wäre das wahrscheinlich ein Thema, wo ich sage, naja, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so. Also,
aber ganz viele Leute kaufen Nestle. Das Gesetz der großen Zahl würde ja dann bedeuten, Glaubwürdigkeit hoch, weil ganz viele Leute drauf abfahren.
Das ist ja in Bezug auf den Influencer. Also mit der Zahl, nicht der Unternehmensgröße. Na, denken wir dran, gibt viele große Weltkonzerne, die auch Skandale hatten, die meiner Meinung nach dann an Glaubwürdigkeit verlieren.
Also lass uns das nochmal psychologisch betrachten. Was ist dann Glaubwürdigkeit? Ist Glaubwürdigkeit etwas, was ich bei meinem Gegenüber erzeugen kann?
Ja.
Oder ist Glaubwürdigkeit etwas, was mich auszeichnet? Und der Grad meiner Glaubwürdigkeit, also wie sie beim Gegenüber ankommt, ist abhängig von dessen Erwartungshaltung.
Ich sage, man kann seine Glaubwürdigkeit schon steigern. Gegenüber Dritten, natürlich. Aber dazu brauche ich vielleicht auch die Gelegenheit, dass ich öfters mit demjenigen in Kontakt bin.
Ah, also genau, wir brauchen also eine Häufigkeit. Das heißt, wir brauchen immer wieder einen Erwartungsabgleich mit einem Realitätsabgleich. Also ich habe eine Erwartung, wie verhält er sich in der Situation? Wie ist er fröhlich? Wie ist er traurig? Wie ist er möglicherweise in Gedanken versunken und ich gleiche das mit der Realität ab. Und wenn ich dann viele Merkmale habe, die übereinander stimmen, dann würde ich sagen, ja, Glaubwürdigkeit hoch.
Ja, oder hält er das oder, ja, wenn wir bei Unternehmen bleiben, das, was sie versprechen.
Mhm.
Genau. Also wenn ich mir Ziele setze und sage, ich möchte, was weiß ich denn, ja, eine CO2-Emission senken, sehe ich dann Maßnahmen.
Also Glaubwürdigkeit.
Habe ich Transparenz. Mhm. Also öffnet so ein Unternehmen in dem Beispiel vielleicht auch seine Türen und sagt, guckt euch unsere CO2-Bilanz heute an, guckt sie euch nächstes Jahr an. Schaut vielleicht auch medial, ja, wir setzen jetzt Elektrofahrzeuge ein zum Beispiel. Oder. Dann steigt die Glaubwürdigkeit, wenn derjenige sagt, pass auf, wenn du mit uns was verschickst, CO2-neutral. Als, wenn du jetzt kommst und hast also jeden Brief, den ich hier verschicke, ich selber. Oder den ich ausfahre, der ist auch CO2-neutral.
Möchtest du über ein bestimmtes Unternehmen an der Stelle reden, nachdem wir ja auch schon Maggi gedroppt haben?
Nein, das lässt sich ja relativ leicht rausfinden, welches Unternehmen in der Logistikbranche doch da sehr viel tut.
Führend ist.
Ja, weltmarktführend.
Weltmarktführend quasi.
Vielen Belangen, ja.
Ja.
Aber das hat für mich eine hohe Glaubwürdigkeit, weil ich viel wahrnehmen kann. Ja, das hat auch sehr viel Logik, ja, eine Automation. Wohingegen das andere Unternehmen nicht haben.
Mhm.
Wo ich sage, mir fehlen einfach die Belege, mir fehlt die Transparenz. Ich kann das gar nicht nachprüfen. Die verhalten sich konträr zu dem, was sie eigentlich kommunizieren. Mhm. Ja, und das ist, wenn mir eben halt die Umwelt, die Natur wichtig ist, Wasser,
also
dann ist das ein Thema, wo ich sage, Nestle ist da vielleicht nicht so der erste Ansprechpartner.
Also Plausibilitätsding. Also
ja.
Konsistenz, Plausibilität, das hat zur Glaubwürdigkeit.
Ja, unter anderem.
Aber genau. Wie ist es denn jetzt, wenn jemand über Dinge spricht, die eben nicht gut anfassbar sind? Also Glaubwürdigkeit von Zukunftsvision oder Glaubwürdigkeit von ja, spirituellen Dingen. Also wenn ich jetzt zu dir sage, Konstantin, die feinstofflichen Hüllen deines Körpers sind in der zweiten und dritten Ebene ein bisschen durcheinander geraten. Und ich glaube, du solltest mal dein Chakra resetten.
Ja. Dann hole ich jetzt meinen Weihrauch raus und die Feder und tanze um den Tisch.
Gut, dann hättest du eine Lösung für das. Aber was macht mich denn dann glaubwürdig? Die Begrifflichkeit?
Aktuell, wenn du mir das jetzt so sagen würdest, relativ wenig.
Warum, verdammte Axt, warum das denn?
Weil ich dich bisher ja nicht als besonders
feinstofflich erlebt hast.
Ja, feinstofflich erlebt habe, besonders spirituell.
Warte mal, du hast mich nicht spirituell erlebt.
Nicht besonders,
nicht besonders
spirituell. Mhm. Ja, genau.
Das ist diese Erwartungshaltung.
Nein, ist sie nicht. Aber das ist jetzt eine Aussage, die kommt normalerweise aus deiner Richtung, nicht in meine. Ja. Und da würde ich jetzt erstmal gucken, sagen, okay, warte ich mal ab, was noch so kommt.
Ja. Ja, also was müsste ich tun, damit du sagst, Mensch, der hat vielleicht so eine besondere Sensitivität, quasi vielleicht die außerphysische Welt auch noch wahrzunehmen um mich herum. Also was müsste ich tun, um meine Glaubwürdigkeit zu erhöhen?
Dir selbst und deiner Meinung treu bleiben und die nicht dauernd wechseln. Also mir heute erzählen, keine Ahnung, wenn du dir ein rohes Ei auf den Kopf zerschlägst, dann wachsen dir wieder ganz viele Haare und morgen sagst du mir, also Ei auf den Kopf zerschlagen, du, das führt zu einer absoluten Hochglanzglatze. Ja? Das wäre halt so ein Thema, das sagt, du, irgendwie ist es nicht glaubwürdig. Weil
also was ich letztens gehört habe, ein Kollenspruch, weißt du, warum ich Glatze trage?
Weil ich es kann.
Nee, weil ich die Frisur mag.
Ja.
Ja. Hat mir außergewöhnlich gut gefallen.
Ich finde noch ganz gut mehr Kussfläche.
Oh, mehr Kussfläche ist großartig.
Einfach mehr Platz zum Liebhaben, ne?
Ja. Es ist nein, viel aber, mehr ich.
Ja, genau. Unverblümtes
ich.
Nein, aber das macht's für mich aus. Also deine Aussagen, dir selbst, da irgendwo deiner Meinung ein Stück weit auch treu bleiben, ohne verbohrt oder verbittert zu sein, ja.
Wäre es dann okay, wenn ich sage, ich habe Montag mir ein Ei auf den Kopf gehauen, weil es einfach wahnsinnig tolle Haarfrisur macht, also ne, Haare macht. Und Freitag sage ich, ist es Quatsch, weil ich Mittwoch und Donnerstag nochmal ein paar Artikel dazu gelesen habe. Würde das die Glaubwürdigkeit erhöhen?
Das würde mir einfach wahrscheinlich nur suggerieren, dass du noch am Anfang deines Weges bist. Ja, du find dich da erstmal, probier dich da aus, sammel Erfahrung und gut ist.
Das also wir haben ja, ich sag mal so, wenn jetzt jemand Fakten hat, dann ist es natürlich relativ einfach für diese Person Glaubwürdigkeit zu erzeugen.
Wenn du jemand bist, der da drauf steht, auf Fakten.
Aber die Frage ist ja wirklich, was wir ja immer wieder haben, wir bewegen uns ja in einer Welt, die, wie hieß es schön, im postfaktischen Zeitalter, dass man sagen muss, viele Dinge, die uns bewegen, viele Dinge, die uns positiv und negativ bewegen, dafür haben wir ja kaum noch belastbare Fakten. Die Frage ist, wie erzeuge ich eigentlich Glaubwürdigkeit für die Dinge, die ich nicht beweisen kann? Also was braucht es beim Gegenüber, um Glaubwürdigkeit zu erzeugen für Dinge, die man nicht beweisen kann?
Für Dinge, die man nicht beweisen kann? Vertrauen. Eine gemeinsame Erfahrungsvergangenheit, wo man sagt, okay, er hat oft mit den Aussagen, den Vorhersagen, mit den Ratschlägen, Recht gehabt. Ja, hat sich auch mal geirrt, aber an und für sich ist das etwas.
51% müssen richtig gewesen sein.
Kann man so nicht sagen. Reicht auch, also das kommt ja drauf an. Also ja, mach mal ein Beispiel fest. Ja, ich sag dir, pass auf, keine Ahnung, du fragst mich den Cheeseburger mit oder ohne Gurke. Ich sag, ja, nimm den ohne Gurke, es schmeckt total gut.
Ja.
Jetzt sagst du, nee, ohne Gurke schmeckt der gar nicht. Habe ich da jetzt übelste Punkte verloren? Nee, es ist doch nur ein Cheeseburger. Ich meine,
es wäre mein erster.
Wenn es dein erster wäre, könntest du, ja, von mir aus. Ja, aber es gibt ja auch Dinge, die für uns Gewicht haben.
Ja.
Wo wir sagen, da ist es bedeutend. Oder so Gradmesser. Ja. Mhm. Wo man sagt, okay, dafür muss er sich sehr anstrengen oder Opfer bringen. Ne?
Also,
die Wertigkeit wieder erhöhen können.
Weißt du, was mich daran so sehr beschäftigt, ist so, dass ich in der letzten Zeit einfach wahnsinnig enttäuscht darüber bin, dass die Halbwertszeit von Aussagen einfach so abgenommen hat. Die Leute sagen irgendwas und sind dann völlig verwundert, wenn man sie an ihren Worten, an ihrem gesprochenen Wort dann auch misst.
Ja klar, ne? Das ist dieses Thema, was interessiert mich heute, mein Geschwätz von gestern.
Exakt. Und ich finde, das hat exponentiell zugenommen.
Mhm.
Und ich frage mich dann oft, ist das meine bescheuerte Erwartungshaltung? Warum sage ich nicht einfach, ja, hat er gesagt, na gut, morgen sagt er was anderes. Warum ärgere ich mich darüber? Weil offensichtlich scheint das ja ein Trend zu sein, der total hip ist. Oder ist das etwas, wo ich sage, ja, warte mal, das ist eine berechtigte Erwartung beim Gegenüber, zu sagen, pass auf, Worte sind Ausdruck dessen, was du denkst. Und wenn du das gedacht hast, erwarte ich auch, dass du zu deinen Worten stehst. Also quasi, tue, was du sagst. Du musst nicht alles was sagen, was du tust.
Naja, es ist für mich schon ein Unterschied, wenn mir ein Freund sagt, pass auf, wenn du mal ein Problem hast, ruf mich an, ich helfe dir, ich komme dann, keine Ahnung. Und ich hatte so eine Situation schon mal, wo ich dann auch angerufen habe. Ich gesagt habe, du, es ist nachts, es ist total blöd, aber jetzt könnte ich echt Hilfe brauchen. Ja.
Ja.
Und dann ist derjenige aufgestanden und ist zu mir gefahren. Das ist halt ein Pfund Fleisch auf der Waage. Mhm. Du sagst, okay, das stimmt.
Oder ein Pfund Veggie.
Oder ein Pfund Veggie oder was auch immer, ja, ein Kilo Gold. das heißt, er hat irgendwann mal diese Aussage also getroffen.
Die Hörer, was ich unglaublich an Konstantin mag, ist, dass wenn ich dann, ja, ich möchte mal sagen, verbindend eingreife in die Argumentation, wie er die Augen noch oben bleiert und denkt so bei dir, oh ja, Veggie.
Genau, wir mussten das jetzt, ne? Wir müssen immer ein Yin und ein Yang haben, unbedingt. Das ist ja wichtig, das stimmt, ist ja auch gut. Jetzt hast du mich aber völlig rausgebracht.
Entschuldigung.
Aber also, an und für sich, da ist die Glaubwürdigkeit gestiegen. Das hat er irgendwann geäußert, ich werde das tun. Und eine ganze Zeit später, zur unpassendsten Zeit, hat er das getan. So, wenn du mir heute sagst, also pass auf, der grüne Bips von der Tomate, den soll man nicht essen, das ist schlecht. Dann danke ich dir für die Info und dann mache ich damit, was ich halt denke. Okay, er ist jemand, der drauf achtet, ich mache das mal.
Mal angenommen, er hätte nicht die Möglichkeit gehabt, es dir zu zeigen.
Dann habe ich ja aber trotzdem eine Erfahrungswelt, eine Vergangenheit mit demjenigen, wo ich sage, es gibt aber viele andere Dinge, Handlungen, Aussagen, die für mich konsistent waren.
Also wenn ich zu dir sage, pass auf, wenn du ertrinkst, rette ich dich. Jetzt hoffe ich nicht, dass wir jemals in die Gelegenheit kommen oder in die...
Aber das kannst du gar nicht. Das ist von Anfang an...
Weil du nicht schwimmen gehst.
Was ist, wenn du jetzt hier im Büro sitzt und ich in Fuerteventura ertrinke? Wie willst du mich retten? Das wird nichts.
Ja, aber genau. Die Frage wäre ja, was ist denn, wenn ich nie in die Gelegenheit komme, es dir zu zeigen?
Ist auch alles gut. Trinken wir ein Bier und freuen uns, dass wir beide lange leben.
Aber brauche ich, um glaubwürdig zu sein, immer die Gelegenheit des Beweises? Oder ist das ein Gefühl? Kann ich dir das Gefühl geben, dass ich glaubwürdig
bin? Wenn, bei mir ist es so, wenn ich dich, und ich kenne dich lange, dass es viele Dinge gibt, wo ich sage, pass auf, du hast bei mir eine sehr hohe Glaubwürdigkeit. Würde ich dich zum ersten Mal sehen?
Jetzt bin ich gespannt, wollen wir ganz kurz die Aufnahme unterbrechen?
Nein. Und es gäbe sozusagen auch einen Leumund, irgendjemand, der sagt, hey, habe ich schon gute Erfahrungen mitgemacht. Nehmen wir Beispiel im Coaching. Ja, ist ein guter Coach. Ist auch jemand, der nicht 5 Minuten sozusagen, wenn die Zeit um ist, aufhört, sondern der bringt die Dinge auch zu Ende. Der ist verbindlich in seinen Aussagen. Und ich demjenigen vertraue, deinem Leumund. Dann steigert das deine Glaubwürdigkeit oder hebt das zumindest von Anfang an auf ein anderes Level. Mhm. Als wenn irgendeiner um die Ecke kommt, den ich noch nie gesehen habe, Mutterseelen allein, der mir irgendwas erzählt. Aber auch dann, wenn ich ihn sehen kann, mhm, wenn er sagt, pass auf, da hinten da brennt's gerade oder da ist richtig Action, flieh lieber. Mhm. Und ich sehe schon, wie er große Augen hat, wie er spitzt, dann könnte das auch was sein, wo ich sage, okay, das passt auch wieder, mhm, zu seiner Aussage. Mhm. Sein Verhalten, ja, das Schwitzen, das schnelle Sprechen, was auch immer.
Jetzt möchte ich das Ganze nochmal ein bisschen auf die Spitze treiben. Angenommen, ich würde nie eine konkrete Aussage treffen. Dann könnte ich mich ja auch nie irren. Das heißt, ich würde nie das Risiko eingehen, dass meine Aussage nicht glaubwürdig ist. Bin ich dann trotzdem glaubwürdig, ohne je konkret zu sein?
Das ist wieder eine Frage wahrscheinlich meiner Erwartungshaltung. Weil wenn ich dich jetzt frage, wie spät ist es, mhm, was würdest du mir jetzt antworten?
Kannst du dich nicht nachrichten, ändert sich immer zu.
Ja, das wäre eine Antwort. Ja, worauf ich noch hinaus wollte, und ich hatte gedacht, partnerschaftlich, ich spiele den Ball sachte übers Netz und nicht du trichst ihn einfach in die Ecke, wäre ja gewesen, dass du vielleicht sagst, keine Ahnung, 17.12 Uhr.
Jo.
Wir weder über die Zeitzone gesprochen haben, noch kontrolliert haben, wie genau geht deine Uhr, jo, überhaupt, hat die eine Abweichung. Wenn ich also auf meine schaue und sehe, es ist 17.18 Uhr, dann würde ich auch nicht sagen, also mein Freund, du hast ganz schön Glaubwürdigkeit verloren. Du lügst, mhm, nämlich, du, mhm, hast mich um 6 Minuten betrogen, beschissen.
Ich habe die 6 Minuten deines Lebens geraubt.
Eventuell, in dem oder Fall geschenkt. Ja nicht, genau, geschenkt. Ja.
Dann ja so ein Geber.
Genau, genau, ja. Gönn dir. Und das ist was, wo ich sage, okay, das hat jetzt nicht die Gewichtung, also beantwortet das deine Frage?
Ja, so ziemlich. Also worauf ich hinaus möchte, und das trifft es, dass Glaubwürdigkeit ein wechselseitiger Prozess ist, ein sich antasten, prüfen, was ist bedeutsam, welche Aussage ist okay, wo gibt es Toleranzen? Also Glaubwürdigkeit ist nicht etwas Eindimensionales, weil ich muss immer gucken, was tue ich, was Glaubwürdigkeit erhöht. Da gibt es tatsächlich ein paar Tricks, du hast schon ein paar genannt, ne? Die große Zahl oder sogenannte Autoritätsargumente oder sowas wie Scheinvalidität. Also wenn ich sage, genau 17.12 Uhr und 13 Sekunden, dann erhöht das die Glaubwürdigkeit, als wenn ich sage, ja, so irgendwie so irgendwas kurz nach 5. Ja. Das heißt, es gibt so ein paar Möglichkeiten, Techniken, Strategien, wie man systematisch Glaubwürdigkeit erhöhen kann. Mhm. Aber es ist eben auch etwas, was wechselseitig ist. Ich muss also auch gucken, dass es für dich bedeutsam ist. Wenn ich dich frage, Mensch, wie spät ist es? Und du sagst, roundabout um 5. Und mir ist es aber total wichtig, weil ich möglicherweise um 17.10 Uhr oder um 17.20 Uhr irgendwo hin muss oder irgendwas erwarte, dann würde mir das nicht ausreichen. Wenn wir uns aber verabredet haben und du sagst, pass auf, wir starten 16 Uhr und gerne aber auch eine Viertelstunde später werden, dann ist das okay. Also Glaubwürdigkeit ist ein wechselseitiger Prozess. Das ist ganz wichtig. Und es ist ein Prozess, wir nennen es in der Psychologie iterativ. Es ist also ein schrittweiser Annäherungsprozess. Was ich also brauche, ist immer wieder auch das Feedback im Sinne von, ja, das war für mich glaubwürdig. Also wenn du die ganze Zeit nur diese Informationen hinnimmst, du guckst dann auf deine Uhr und sagst, ja, war richtig, gibst mir mal kein Feedback. Und irgendwann gucke ich auf die Uhr, vertue mich um eine Stunde und dann sagst du, ha, jetzt ist aber hin deine Glaubwürdigkeit. Und dann wäre das für mich so ein total schwieriger Moment, weil ich ja nie erlebt habe, dass du mir ein Feedback gibst, dass es für dich sehr wichtig ist, dass ich doch wirklich exakt bin. Also Glaubwürdigkeit zusammengefasst an der Stelle heißt, dass wir schrittweise gucken, was ist dem anderen wichtig, was ist für den anderen bedeutsam, was braucht es, damit er mir Glauben schenkt. Es ist also ein Geschenk, was wir bekommen, und Würdigkeit, dass wir uns diesem Geschenk, was wir bekommen, würdig erweisen, indem wir den anderen nicht enttäuschen. Dafür müssen wir die Erwartungshaltung kennen. Dafür müssen wir diese Erwartungshaltung abgleichen. Und Würdigkeit erweist sich nicht dadurch, dass ich einmal oder zweimal einen Fehler mache, sondern Würdigkeit erweist sich dadurch, dass ich eben immer wieder gucke, wie bedeutsam ist möglicherweise der Fehler, den du gemacht hast oder ich dann gemacht habe.
Ich hatte mal ein Meeting, ist schon länger her, war mit einem externen Berater, war eine große Runde, wir Kollegen unter uns. Und da wurde angemahnt, dass ein Dokument, mhm, nicht versendet wurde. Mhm. Also nicht mal, es ging nicht mal direkt um das Dokument, sondern es ging eher so um Transparenz. Mhm. Und der hat denen gesagt, schicke ich ihn. Mhm. Bekommen Sie heute noch. Und im Übrigen habe ich ihn auch schon mal geschickt. Mhm. In der Vergangenheit. Und es wurde einfach von einem Kollegen sehr energisch immer wieder entgegnet, nein, Sie haben das nicht geschickt. Mhm. Ist dann die Glaubwürdigkeit, war mein Eindruck, gesunken. Mhm. Der Berater war immer konsistent in seinen Aussagen, in seinen Handlungen. Mhm. Mein Eindruck war aber, aufgrund dessen, dass dieser eine Kollege so energisch dagegen gehalten hat, ist die Glaubwürdigkeit bei allen anderen erstmal gesunken, obwohl das gar nicht belegt war. Mhm. Das heißt ja, umgekehrt auch Glaubwürdigkeit sozusagen, muss man sich sehr hart erarbeiten. Mhm.
Und warum hat dieses, du hast es gerade schon gesagt, dieses energische Insistieren des Kollegen dazu geführt, dass die Glaubwürdigkeit des Beraters gesunken ist?
Müsste ich wahrscheinlich wirklich drüber nachdenken. Ist halt so ein Gefühl gewesen in dem Moment, wo man sagt,
du hast es exakt auf den Punkt gebracht. Was er ja in die Situation eingebracht hat, war ja nicht nur das Sachargument im Sinne von, ich habe ein anderes Erleben als Sie. Das heißt, Sie sagen, Sie haben es geschickt, ich sage, Sie haben es nicht geschickt. Sondern was der eingebracht hat, war ein Stück eine Selbstoffenbarung. Er hat nämlich seine Emotionen gezeigt. Mhm. Er hat das ganz deutlich gemacht. Er hat gesagt, nee, ich bin auch nicht bereit, das so hinzunehmen. Oder das haben Sie nicht. Und der Berater war auf Sachebene und hat dadurch Glaubwürdigkeit eingebüßt, dass er beispielsweise auch auf diese Emotionalität, auf diese Enttäuschung, auf diese vielleicht auch Wut oder alles das, was dein Kollege dort eingebracht hat, eben nicht eingegangen ist. Das heißt, Authentizität bedeutet eben, oder Glaubwürdigkeit an der Stelle, bedeutet eben, diese vielen verschiedenen Kommunikationsebenen mit aufzunehmen. Und wenn der sagt, nein, ich bin da enttäuscht, ich habe auf dieses Dokument gewartet, es hat mich geärgert, weil ich dann eben nicht zu sagen, ich bin mir sehr sicher, dass ich Ihnen das geschickt habe, sondern zu sagen, Mensch, wenn ich geahnt hätte, dass das für Sie so bedeutsam ist, hätte ich gerne nochmal kontrolliert, na, dann tut es mir sehr, sehr leid, dass ich bis zum jetzigen Zeitpunkt davon ausging, dass ich Ihnen das geschickt habe. Also es geht immer um adäquates Reagieren. Das bedeutet, wenn der eine emotional ist, mit dieser Emotionalität umzugehen. Heißt nicht, wenn der eine schreit, dann auch zu schreien, aber eben auch emotional zu sein. Das ist dann das, was wir auch als glaubwürdig bezeichnen.
Aber durch eine gesteigerte Emotionalität in der Antwort, doch, das habe ich Ihnen geschickt. Mhm. Definitiv.
Ich bin mir ganz sicher.
Mit erhobener Stimme.
Ich bin mir ganz sicher.
Ja, auch vielleicht ein bisschen lauter. Ja, zu sagen, jetzt hören Sie auf, mir sowas zu unterstellen. Könnte dann seine Glaubwürdigkeit bewahren? Also sich vor diesem vermeintlichen Verlust schützen? Oder ist das was, wo man sagt, na gut, nee, das ist dann so ein Patt?
Ja? Also, das ist so ein bisschen wie so eine Google-Bewertung. Ja, wenn du einen einzigen hast, der dir nicht 5 Sterne gibt, der dir nicht 100% gibt, kommst du nie wieder auf 100% zurück. Das heißt, wenn du sozusagen, wenn es berechtigte Zweifel gibt an deiner Glaubwürdigkeit und irgendjemand untermauert das noch emotional oder mit Autoritätsargumenten, der Dieter hat auch gesehen, dass das nicht im Posteingang lag oder, ne? Oder ne, der, sozusagen das Gesetz der Wiederholbarkeit, also sie haben das beim letzten Mal das und das auch nicht geschickt oder wir erinnern uns ja alle, dann fand das auch nicht statt. Also dann kommst du auch nicht wieder auf 100%. Aber Glaubwürdigkeit hat nichts mit 100% zu tun. Das bedeutet, wenn jemand mir hochemotional begegnet und sagt, das glaube ich dir nicht, das nehme ich dir nicht ab, das ist geschwindelt, du lügst. Und ich bleibe sachlich und sage, ich kann ihre Emotionen verstehen, es tut mir leid, dass sie das so mitnimmt, dann bringt das keinen Glaubwürdigkeitsgewinn.
Also wäre es besser zu sagen, nö, immer zweimal mehr wie du, habe ich definitiv geschickt.
Nein, es geht einfach darum, auch diese Emotionalität einzugehen. Heißt nicht, das Gleiche zu tun, sondern es heißt, darauf einzugehen und sagen, Mensch, das ist jetzt aber auch unangenehm für mich oder ich erlebe das jetzt als nicht mehr auf der Sachebene und das ärgert mich, dass sie mich hier so angreifen. Das ist okay. Das ist viel, viel glaubwürdiger. Möglicherweise ist es nicht souverän. Möglicherweise ist es nicht distanziert genug. Möglicherweise nicht professionell. Aber das sind auch andere Perspektiven, die wir haben. Wenn wir uns die Glaubwürdigkeit angucken, dann ist es total okay, wenn jemand emotional auf dich eingeht und dich emotional anspricht, dann auch emotional zu reagieren.
Das heißt, wenn mir sozusagen jemand mal oder an meiner Glaubwürdigkeit zweifeln würde, emotional wäre, wäre jetzt dein Tipp an mich zu sagen, stopp. Ich will nicht, dass wir so darüber diskutieren. Ich will, dass wir anders darüber diskutieren. Genau. Dann bleibe ich souverän.
Genau.
bin trotzdem in der Situation noch führend.
Genau.
Und kann dann in Ruhe meine Argumente auf dem für mich erträglichen Niveau, auch Diskussionsniveau oder Kultur wieder rüberbringen, ohne mich sozusagen dann auch auf sein Level zu begeben.
Also es gilt auch dort, wer fragt, der führt. Und wenn du hochemotional bist, dann sage ich, Mensch, was kann ich jetzt tun, um ihn erstmal diese Emotionalität abzunehmen? Was kann ich jetzt machen, damit sie sind ja offensichtlich sehr verärgert, sehr erregt. Was kann ich tun, damit es ihnen jetzt erstmal besser geht, damit wir uns danach wieder vielleicht über unterschiedliche Perspektiven unterhalten können? Ist das viel authentischer, viel glaubwürdiger, als wenn ich sage, also Herr Kowalski, es trifft mich, dass Sie so emotional darauf reagieren. Ich habe wenig Verständnis, dass Sie damit uns auch die gemeinsame Diskussionsgrundlage entziehen. Das wirkt nicht glaubwürdig.
Top.
Top. Ich denke, das haben wir. Das war ein glaubwürdiges Statement am Ende.
Ja, dann, wenn du das so möchtest. Bis zum nächsten Mal. Ciao.